sky shines bright within the morning sun. Our time has just begun. Yeah, we share the same sun every day. Yeah, we share the same sun every day.
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und was sorgt unter anderem für Freude? Sonne und Solarstrom. Ein Sonnenbad können wir natürlich alle nehmen. Aber um Solarstrom zu nutzen, brauchen wir erst einmal eine PV-Anlage. In einem Einfamilienhaus stellt es keine große Herausforderung dar, alle Bewohner mit Solarstrom zu versorgen. Doch wie ist das im Mehrfamilienhaus? Können sich auch da die verschiedenen Parteien eine PV-Anlage teilen? Absolut. Das Ganze ist halt nur mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Doch auch dafür gibt es kompetente Hilfe.
Moin und herzlich willkommen zu Energetisch und Effizient, dem einzig guten Podcast.
Zumindest, wenn es ums Bauen und Sanieren geht.
Richtig, richtig. Das muss man immer sagen. Ja, heute mal ein besonderes Thema. Wenn ich sage Photovoltaikanlagen, nicht gleich abschalten und einschlafen. Ja, wir hatten das schon häufiger. PV-Anlagen haben sich aber ja längst aus dem Nischendasein befreit, sind zum Selbstläufer geworden, sollte man meinen. Also wer ein Einfamilienhaus hat, will da eine PV-Anlage drauf haben. Punkt. Soweit sind wir ja schon. Auf Mehrfamilienhäusern ist das aber noch nicht so wirklich der Fall, ist der Eindruck. Eher wenig PV-Anlagen. Stichwort Mieterstrom. Also wie gewinne ich Strom aus Mietern?
Oder mit Mietern.
Oder Mietern aus Parkern. Also was ist das überhaupt? Wir haben es ja schon mal in einem Podcast behandelt. Aber ehrlich gesagt, ich bin da jetzt nicht so tief drin im Thema. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal einen Experten bei uns am Mikro haben, der sich da auskennt und auch hautnah am Markt ist. Noah Nardini hilft uns ein bisschen auf die Sprünge. Er ist Geschäftsführer von Solar Estate.
Genau. Herzlich willkommen, Noah. Schön, dass du zu uns gekommen bist.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Wie wär's, wenn du uns mal ein bisschen was über dich, über deine Firma erzählst? Du bist ja auch der Gründer, habe ich gelesen. Wie ist die aufgekommen? Wie bist du da gelandet? Und was macht ihr so allgemein erstmal?
Sehr gerne. Also zu meiner Person erstmal. Ich bin hier in Berlin geboren, in der Großstadt und habe dann hier auch mein Abi gemacht, habe dann hier an der HTW, also an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Maschinenbau studiert und halt in dieser Zeit viel im PV-Sektor gearbeitet. Aber natürlich damals, so 2018, 19, 20, halt im Einfamilienhaussektor. Ne? Viel damit zu tun gehabt, erstmal das Thema PV kennengelernt. Und habe halt schnell gemerkt, okay, das funktioniert ja sehr gut auf Einfamilienhäusern und der Markt boomt, es geht streng nach oben, aber irgendwie passiert in den ganzen Städten nichts. Man hat auf Google Maps die Satellitenansicht und alle Dächer sind leer und die bleiben auch irgendwie leer und dafür muss es ja einen Grund geben. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt, warum das Ganze eben so ist und habe halt schnell das Mieterstrommodell kennengelernt und bin da einfach, als auch weil es mich interessiert hat, ein bisschen tiefer eingetaucht. Und dachte erstmal, das ist ja eine super Sache. Ne? Mieterstrom an sich, also wenn das für jemanden ein Fremdwort ist, ganz grob gesagt einfach der Strom, der auf dem Dach des Hauses produziert wird, des Mehrparteienhauses, wird eben direkt an die Mieter verkauft. Ja? Hört sich erstmal sehr simpel an, auch relativ sinnvoll, nicht das Netz zu belasten, sondern einfach direkt den Strom an den Mieter zu verkaufen. Also wie gesagt, hört sich super an, ist dann im Endeffekt aber natürlich hintenrum einfach ein bisschen komplexer und eben auch der Grund, warum es so wenig umgesetzt wird. Ja, dass Mieterstrom funktioniert, das ist schon ein bisschen länger so und das sind bis jetzt aktuelle Zahlen, die man eben so bekommen kann, erst 9000 Mieterstromanlagen in ganz Deutschland überhaupt am Netz. Ja, 9000 Anlagen, also das ist ja im Vergleich zu 3,6 Millionen Mehrparteienhäuser, die wir haben, in Deutschland wirklich wenig, also wirklich, wirklich wenig. Und dafür, dass der Solarmarkt wirklich so durch die Decke gegangen ist, ist diese Nische irgendwie komplett stehen geblieben. Ne? Und je mehr ich in dieses Thema reingegangen bin, desto mehr habe ich halt gemerkt, okay, da muss was passieren, weil es gibt einfach gerade für Eigentümer nicht die Möglichkeit, in solche Anlagen zu investieren und davon zu profitieren. Es ist zu komplex, es ist zu schwer, es gibt keine Konzepte dafür. Und ich habe dann halt relativ schnell verstanden, dass diese ganzen Probleme im Endeffekt durch ein Dienstleistungspaket geklärt werden müssen, weil ein Eigentümer, der ein Mehrparteienhaus besitzt, ist in der Regel ja jemand, der auch ein bisschen Geld verdient, sonst hätte er kein Mehrparteienhaus. Für den muss sowas sehr, sehr einfach abzuwickeln sein. Der darf damit keine Arbeit haben. Mieterstrom an sich verursacht aber Arbeit. Alleine wenn man jetzt mal das Thema nimmt, dass ich ja den Strom an den Mieter liefere, ja Geld von dem Mieter haben will und das ja in einem gewissen Zeitraum auch abrechnen muss. Und so hat sich halt über die Zeit ja die Idee entwickelt, das einfach selber in die Hand zu nehmen und Solar Estate zu gründen und daraus eben ein Komplettpaket zu schüren. Dann vielleicht kurz zu Solar Estate, wo wir eben heute sind. Wir sind ein Komplettanbieter für Mieterstrom, Photovoltaikanlagen. Der Markt ist relativ klein, was man da eben so bekommen kann. Da gibt es viele verschiedene Dienstleistungen, viele verschiedene Anbieter, die alle verschiedene Dinge versprechen. Im Endeffekt sind wir einer der wirklich wenigen Anbieter, die von wirklich A bis Z, von Anfang bis ganz zum Ende alles aus einer Hand anbieten. Damit es eben komplett, also im Prinzip wirklich sehr, sehr einfach ist für den Kunden an sich, damit er einen Ansprechpartner hat. Damit er einen hat, auf den er zugehen kann, wenn es Probleme gibt. Und damit er eben auch nur ein Angebot unterschreiben muss und damit eben alles geklärt ist. Ne? So, das heißt, wir kümmern uns von vornherein um die ganze Konzeptionierung, die Erstellung des Messkonzeptes, was eben alles sehr, sehr wichtig ist. Weil wir haben hier eben das Thema, dass wir ein spezielles Messkonzept brauchen, um die Stromflüsse nachzuvollziehen, um abrechnen zu können. Das machen wir. Wir kümmern uns natürlich um die gesamte Planung. Ja, dann bauen wir auch die PV-Anlage. Das ist so ziemlich der einfachste Teil von dem ganzen Prozess. Ja, und dann kümmern wir uns hintenrum eben auch um die Verwaltung. Ganz wichtig dabei ist halt, dass man bei solchen Konzepten immer darauf achtet, wie viel Kosten habe ich natürlich von Anfang an, also wie viel Einmalkosten habe ich, aber wie viel laufende Kosten habe ich auch. Also wie viel kostet mich der Betrieb der Anlage? Es bringt mir nichts, wenn ich investiere in eine Anlage, und ich habe auf einmal so viel laufende Kosten, dass ich auch eigentlich eine Voreinspeisung hätte machen können. Also da ist ganz wichtig, darauf zu achten.
Genau, du hast schon sehr viele Punkte angesprochen, die auch zeigen, was für ein wahnsinnig komplexes Thema das hier ist. Jetzt war mein Gedanke nur gerade, den ich hatte dabei, wenn man jetzt kurz einen gedanklichen Schritt zurück macht. Also ich habe ein Mehrfamilienhaus, ich vermiete die Wohneinheiten und es gibt die Möglichkeit, ich verkaufe Strom an meine Mieter, ich haue mir so eine Anlage aufs Dach. Da frage ich mich erstmal, warum sollte ich das überhaupt tun? Also es gibt ja diese Modelle, es gibt eine Einspeisevergütung, ich kann es direkt vermarkten und dann gibt es halt diesen Mieterstrom. Also es ist ja eine Vielzahl an Betreibermodellen und Vergütungen. Wenn man jetzt mal sagt, wo liegt denn da die Rendite eigentlich? Wie rechnet sich das? Was kostet ja auch ein Stück?
Auf jeden Fall. Deswegen ist es so wichtig, dass man da von Anfang an mit einem kompetenten Partner arbeitet, weil beim Mieterstrom hat man ganz viel verschiedene Aspekte. Ne, man hat das Messkonzept, man hat die Abstimmung mit dem Netzbetreiber, man hat den eigentlichen Bau der Anlage, man hat den Betrieb im Nachhinein. Die Rendite setzt sich natürlich aus all diesen Punkten zusammen. Diese Rendite ist natürlich schwierig abzuschätzen, wenn ich ganz viele Akteure habe, die alle eine Aufgabe machen, und im Worst Case hintenrum irgendwo Mehrkosten entstehen, die nicht einsehbar sind. Deswegen ist es für uns relativ gut, dass wir das alles aus einer Hand anbieten, weil so können wir von Anfang an alle Prozessschritte richtig bepreisen, können einen Preis nennen und darauf die Rendite auslegen. Das ist natürlich schon mal für den Eigentümer deutlich angenehmer und sicherer, als wenn man das Ganze jetzt splittet. So, das ist der erste Punkt. Die Rendite liegt natürlich im Deckungsbeitrag bei dem Strom, den ich an meinen Mieter verkaufe. Wenn ich Gestehungskosten habe von 5 bis 6 Cent die Kilowattstunden und ich verkaufe das Ganze für 25, 26 Cent an den Mieter, dann habe ich damit natürlich effektiv 20 Cent pro Kilowattstunde verdient. Das ist natürlich deutlich mehr als bei der Einspeisevergütung.
Allerdings, Stichwort Einspeisevergütung. Wenn ich jetzt Betreiber dieser Anlage bin, wie ist das? Also kriege ich die für den Strom, den ich nicht an die Mieter verkaufe, den ich jetzt einspeise, kriege ich dafür die Einspeisevergütung, kriege ich dafür den Mieterstromzuschlag oder muss ich das direkt vermarkten? Wie gehe ich denn da vor als Vermieter?
Genau, also zur Direktvermarktung. Die Direktvermarktung ist ja erst ab einer Grenze von 100 kW wirklich wichtig. Dadurch, dass wir in unserem Konzept eben nicht nur die eigentliche Anlage begutachten, sondern eben auch die steuerliche Behandlung, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, empfehlen wir unseren Kunden meistens nicht über 100 kW zu gehen, wenn man kein ordentliches Anlagensplitting macht. Das heißt, eine Direktvermarktung haben wir im Regelfall nicht, beziehungsweise lohnt sich nicht wegen den zu hohen Gebühren einfach unter 100 kW. Das heißt, wir sprechen von der Einspeisevergütung. Für den Überschuss, den ich ins Netz einspeise, bekomme ich eben eine ganz normale Überschuss-Einspeisevergütung, wie ich beim Einfamilienhaus im Endeffekt auch für den überschüssigen Strom bekomme. Und jetzt haben Sie ein interessantes Wort angesprochen, nämlich den Mieterstromzuschlag. Das ist eine Zusatzförderung, die ich bekomme dafür, dass ich das Mieterstrommodell mache. Und die bekomme ich für jede Kilowattstunde, die ich im Haus an den Mieter verkaufe.
Ja.
So, also das kommt nochmal oben drauf. Das heißt, ich habe den Rückfluss vom Mieter an sich und dann habe ich nochmal den Rückfluss vom Mieterstromzuschlag als Förderung, als extra Förderung, extra Anreiz sozusagen.
Naja, verstehe.
Aber den Mieterstromzuschlag gibt es ja nur, wenn ihr Vollversorgung macht, oder? Also das heißt, ihr müsst dann auch in den Zeiten, wo kein PV-Strom fließt, irgendwie Strom ins Haus bringen.
Den Reststrom, genau zu sagen.
Genau, da haben wir im privaten Sektor die Pflicht, beim normalen Mieterstrom, beim normal geförderten Mieterstrom die Vollversorgung sicherzustellen. Ja. Das heißt, der Mieter hat im Endeffekt nicht mehr den Energieversorger E.ON Vattenfall zum Beispiel als Stromlieferanten, sondern eben den Vermieter. Und der Vermieter muss sich sowohl logischerweise darum kümmern, dass der Strom aus der PV-Anlage kommt, aber eben auch darum, das Delta abzudecken, was eben noch zugekauft werden muss, was aus dem Netz kommt. Ja. Und dafür wird im Endeffekt auf den Summenzähler, da gibt es dann einen Hauptzähler, der quasi vor der gesamten Anlage setzt, also vor den Mieterzählern und vor dem Erzeugungszähler. Auf diesen Zähler wird dann im Endeffekt ein Reststromvertrag angemeldet, wo dann der Vermieter den Überschussstrom einfach einkauft und an den Mieter weitergibt. So, das ist das erste Modell. Es gibt grundsätzlich eine Alternative dazu. Das ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Das wurde ja jetzt relativ neu beschlossen. Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ist es so, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, ich gebe quasi einfach nur den PV-Strom an meinen Mieter weiter, muss mich nicht um den Reststrom kümmern. Hier haben wir ein paar andere Schwierigkeiten. Als Beispiel bekommen wir hier keine Förderung, keine Mieterstromförderung, sondern wir würden nur für den Überschuss eben die Einspeisevergütung bekommen. Und ich muss halt trotzdem natürlich meine Strommengen abrechnen. Ich will ja trotzdem das Geld vom Mieter haben. Das heißt, da entstehen mir trotzdem laufende Kosten, die ich in diesem Fall dann nicht im Grundpreis des Mieters unterbringen kann. Also ich habe tendenziell höhere laufende Kosten zu decken. Und das größte Problem ist im Prinzip, dass so gut wie kein Messstellenbetreiber momentan die gemeinschaftliche Gebäudestromversorgung wirklich skalierbar anbieten kann, weil einfach die Prozesse dafür fehlen. Ja.
Genau. Stichwort Kosten. Wenn ich Geld höre, dann bin ich ja immer sehr interessiert, wenn ich mir jetzt so eine Anlage und alles organisiere. Diese Kosten, inwieweit kann oder werden die dann zum Beispiel auf die Mieter umgelegt? Stichwort Modernisierungsumlage oder überhaupt die Modernisierungskosten. Wer trägt die? Zum Beispiel, wenn neue Messstellen installiert werden, Smart Meter, was weiß ich. Wie verteilen sich Kosten?
Genau, also da gibt es viele verschiedene Modelle. Ne? Also einmal müssen wir unterscheiden zwischen laufenden Kosten und Einmalkosten. Weil Smart Meter sind laufende Kosten. Ne? Die Investitionskosten an sich, also Stichwort Modernisierungsumlage, sind ja eher die Einmalkosten. Grundsätzlich ist es möglich, eine Modernisierungsumlage also geltend zu machen, das heißt die Kosten auf den Mieter umzulegen. Ne? Dadurch, dass wir hier ja aber eine Investition haben, die durch den Rückfluss eine Rendite erwirtschaftet, kann man sich dieses Thema sparen. Man kann es machen, man muss es nicht machen. Ne? Mieterstromanlagen lohnen sich auch und sind sehr, sehr lukrativ, auch ohne Modernisierungsumlage. Ja, das ist ja meistens eher unangenehm, eine Modernisierungsumlage umzusetzen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ne? Es ist aber natürlich ein Backup der Investition. So, das ist ganz wichtig. Und jetzt müssen wir das Thema betrachten, laufende Kosten. Wir haben je nachdem, was für ein Modell wir verfolgen, also ob wir jetzt den virtuellen Summenzähler oder den physischen Summenzähler umsetzen wollen, vielleicht da auch noch mal ganz kurz einen kleinen Einblick. Die Mieterstrommessstelle funktioniert so, dass ich die ganz normalen Verbraucherzähler habe. Ich habe einen Zähler, der nur für die Erzeugung da ist. Der misst nur die Erzeugung. Und dann habe ich einen Zähler, der direkt hinter dem Hausanschluss sitzt, der alles misst, was ins Haus reingeht und alles misst, was aus dem Haus rausgeht. So. Und mit diesen drei Messwerten kann ich jetzt quasi für jeden Mieter bilanzieren, wie viel Strom hat der wann aus der PV-Anlage bezogen und wie viel Strom hat der wann aus dem Netz bezogen. Was natürlich ganz wichtig ist für meine Abrechnung, wenn ich zum Beispiel sage, den Netzstrom gebe ich weiter zu meinem Einkaufspreis und den PV-Strom, der kostet halt etwas, was ich veranschlage, 25 Cent. Ne? Das ist extrem wichtig zu verstehen. So, wenn ich das Ganze jetzt mit Smart Mietern mache, dann kann ich diesen Summenzähler virtuell abbilden. Das heißt, ich muss nicht in Hardware investieren, die wirklich verbaut wird, die ja Geld kostet, sondern ich kann das Ganze virtuell in der Software eines Messstellenbetreibers machen. Dafür ist aber extrem wichtig, dass alle Zähler einen Smart Meter Gateway haben. Also, dass alle Zähler intelligente Messsysteme sind und Daten übertragen. So, und hier beginnt es jetzt langsam interessant zu werden. Ne? Weil Smart Meter kosten ja in der Regel einfach mehr Geld. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Netzbetreiber, also der grundzuständige Messstellenbetreiber, der immer den Messstellenbetrieb macht, wenn kein anderes machen will, ne, dass der in einem Mehrparteienhaus eher ungerne Smart Meter einbaut, ne, und auch das Messkonzept des virtuellen Summenzählers an sich zwar akzeptiert, aber es selber nicht umsetzen möchte. Das heißt, hier ist auch keine wirkliche Skalierbarkeit drin. Man kann es nicht wirklich überall umsetzen. Man hat vielleicht hier und da mal einen Netzbetreiber, der das machen kann, aber es ist eben nicht für die Masse gedacht. Also es ist nicht für die Masse machbar. So. Das heißt, man hat hier eigentlich nur die Möglichkeit, mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber zu arbeiten. Und da muss man jetzt aufpassen, weil ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber kostet natürlich mehr als der gesetzlich definierte Preis des grundzuständigen Messstellenbetreibers. Ne? So, und hier gilt es jetzt halt natürlich, diese ganzen laufenden Kosten so zusammenzufassen, dass einerseits natürlich der Eigentümer so wenig laufende Kosten zu tragen hat wie möglich, aber auch der Mieter so wenig laufende Kosten zu tragen hat wie möglich oder zumindest nicht über das rübergeht, was er jetzt schon gewöhnt ist. Also normaler Grundpreis heutzutage, also die laufenden Kosten, die ich mit einem Stromvertrag habe, jetzt sind 130 Euro circa. Mal mehr, mal weniger, also 130 Euro pro Jahr. Es gilt also definitiv, dieses Ziel zu treffen, dass man nicht plötzlich 200 Euro Grundpreis dem Mieter zumutet und sagt, du hast jetzt hier aber dafür 27 Cent, weil das ist dann auch wieder unattraktiv. Ja? So, und deswegen ist es so wichtig, dass man alles im Prinzip schlüssig abbildet. Darauf haben wir uns eben spezialisiert, dass wir halt hier einerseits dem Vermieter einen Preis nennen können, der durchaus fair ist, wo er keine Modernisierungsumlage umsetzen muss, um halt eben eine Rendite daraus zu tragen und wo die Fixkosten, die entstehen, so gering oder in so einem Maße nur anfallen, dass sie vollkommen in diese 130 Euro pro Jahr Grundpreis reinpassen, ohne dass der Vermieter jetzt nochmal extra laufende Kosten zu tragen hat, nur weil er Mieterstrom macht. Und das ist halt extrem wichtig dafür, dass das Ganze langfristig auch attraktiv ist.
Zum Thema Attraktivität, was ich mich schon die ganze Zeit frage, erstmal ab welcher Größe ungefähr, also ab wie vielen Parteien ist es überhaupt für euch irgendwie sinnvoll, das zu machen? Und wie geht ihr damit um, wenn jetzt vielleicht einzelne Mieter das nicht wollen? Fragt ihr das vorher ab? Stellt ihr vorher eine Berechnung, sagt dem Motto, okay, die und die würden es jetzt machen, es wird sich lohnen? Oder kommt das dann im Nachhinein, wenn jetzt zum Beispiel ein Mieterwechsel ist und der Nachmieter sagt, nee, ich will das nicht? Wie geht ihr damit um?
Genau, also das ist das, was ich zu Anfang meinte. Wir müssen gucken, wie tief wir ins Detail gehen. Ne? Weil hier kann man wirklich sehr, sehr tief rein und stundenlang darüber reden. Im Endeffekt ist es so, dass wir natürlich vorher abfragen, wer möchte teilnehmen. Ne? In diesem Modell, wo der Mieter wirklich nur Vorteile hat, weil der Grundpreis bleibt gleich und der Arbeitspreis wird einfach deutlich günstiger, haben wir sehr hohe Teilnahmequoten, durchschnittlich 90%. Wenn jetzt jemand nicht teilnehmen möchte, ist es in diesem Sinne kein großes Problem, weil er wird einfach in der Bilanzierung des Summenzählers herausgenommen. Also ganz wichtig, vielleicht zum Summenzähler nochmal, wir bieten grundsätzlich nur den virtuellen Summenzähler an, weil es das zukunftsfähigste ist und besonders in Bezug auf die Zukunft halt auch viel mehr Möglichkeiten bietet. Ne? Gerade wenn wir so eine Sache haben, dass eben jemand nicht teilnehmen möchte. Weil dann wird er einfach aus der Software rausgerechnet. Wenn ich einen physischen Summenzähler umsetze und ich habe da hinter dem Summenzähler eben andere nicht registrierte Zähler ohne Messstellenbetreiber, dann habe ich sofort ein Problem, wenn ich den Nicht-Teilnehmer habe, weil dann muss dieser Zähler physisch getauscht werden. Ja? So, und dann habe ich auf einmal Aufwand. Und diesen Aufwand trägt in der Regel nicht der Mieter, weil er hat die freie Anbieterwahl. Und deswegen ist es so wichtig, das Ganze ordentlich zu konzipieren, damit man eben im Betrieb wenig Kosten hat und eben auch wenig Stress. Ja?
Was ist so die Größenordnung, was ihr so bisher so gemacht habt, von so kleinste Anlage bis größte Anlage so ungefähr?
Na, also die kleinste Anlage beginnt bei uns bei 3 Einheiten.
Okay.
Darunter ist es in der Regel unwirtschaftlich. Und die größte Anlage, die wir bis jetzt gemacht hatten, hatte 55 Einheiten.
Oh, das ist schon eine Anlage.
Genau, also man kann hier halt eine große Range abbilden.
Mhm. Ja, ich finde das Konzept der virtuellen Abrechnung, das war mir persönlich überhaupt nicht... Das muss ich nochmal nachlesen tatsächlich, das war mir nicht klar. Sonst würde ich jetzt mal aus Mieterperspektive mal ein paar Fragen stellen. Ich habe da nämlich einen persönlichen Hintergrund zu dieser ganzen Thematik, weil ich schon vor, ich weiß nicht, 1,5 Jahren mit meinem Vermieter darüber gesprochen habe. Ich habe ursprünglich eher überlegt, ich hätte gern so ein kleines Balkonkraftwerk bei mir auf dem Balkon. Da gibt es aber das Problem A, meine Elektrik ist, glaube ich, noch aus der Vorkriegszeit. Der traue ich nicht über den Weg, bloß ich habe 2 große Bäume vor dem Balkon, die möchte man auch nicht wegsägen. Also warum nicht eine große Mieterstromanlage auf dem Dach? Dabei habe ich dann bemerkt, dass so generell man weiß, dass es das gibt, Mieterstrom, ne? Aber so die Details sind auch nicht so ganz klar, wie das alles so funktioniert. Und dann gesellte sich dazu in meiner Wohneinheit, ist es sehr gemischt. Es gibt so ein paar Mieter wie mich, es gibt Eigentümer. Wie kommt man eigentlich dahin, dass man auch wirklich, wenn sich jemand querstellt, wie geht man denn dann vor? Also wie überzeugt man die Leute im Endeffekt? Wie ist da der Entscheidungsprozess? Kommt sowas häufiger vor, dass es dann wirklich Streit gibt mit Eigentümergemeinschaften oder kann man wirklich sagen, generell akzeptieren die Leute schon das Modell, wenn man es ihnen vorstellt?
Naja, also wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Kundengruppen an sich, ne? Zwischen institutionellen Investoren, also jetzt Immobilieninstitutionen, die halt renditeorientiert sind, zwischen Genossenschaften, die halt auch ein großes Portfolio haben, die aber eine andere Motivation haben, zwischen privaten Investoren und eben zwischen WEGs, ne? Und WEGs sind halt auf jeden Fall, also Wohnungseigentümergemeinschaften sind auf jeden Fall die komplizierteste Kundengruppe, weil natürlich hier sehr viel Überzeugungsarbeit bei jeder einzelnen Person zu leisten ist. Grundsätzlich bietet das Mieterstrommodell auch für WEGs extreme Vorteile. Mieter können im Endeffekt auch hier von günstigeren Stromkosten profitieren. Der Eigentümer hat eine Rendite und Selbstnutzer haben im Endeffekt also extrem viel günstigere Stromkosten, weil die ja im Endeffekt nur die laufenden Kosten der Anlage tragen müssen. Das heißt, hier kommen effektiv 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde aus der PV-Anlage raus. So, das muss halt natürlich aktiv an den Mann gebracht werden. Der Kommunikationsweg ist im Endeffekt meistens das Problem, ne? Also wirklich an den Punkt zu kommen, dass man alle Leute an einem Tisch hat, dass alle ihre Fragen stellen können und dass dann eben alles geklärt ist. Das ist meistens schwierig. Wenn das aber der Fall ist, dann ist die Entscheidung eigentlich relativ schnell gefällt, weil das Modell bringt für alle Vorteile, besonders in so einem Modell wie von uns, wo wirklich keiner Aufwand hat, weil wir eben alles übernehmen, bietet sich eigentlich nicht die Frage, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das Thema ist wirklich einfach nur, alle Leute an einen Tisch zu kommen.
Ja, also stelle ich mir ganz banal so vor, dann hängt ein Zettel im Hausflur, große Infoveranstaltung und dann kommen möglichst alle und dann geht man ins Gespräch.
Genau, bei sowas würde das funktionieren. Leider ist es meistens so, dass sich nur kleine Teile der WEG interessieren für so eine Anlage. Ne? Dann werden die erstmal beraten und die tragen dann die Informationen weiter. Und hier gehen natürlich einfach Informationen verloren und das führt meistens dazu, dass das Projekt scheitert.
Hm. Was ich mich auch noch so gefragt habe, also ihr plant und installiert die PV-Anlage, macht ihr auch andere Bestandteile, also so Speicher, Energiemanagement, Wallbox?
Auf jeden Fall. Also ein Kunde, der ein Mehrparteienhaus hat, kommt zu uns und sagt, ich möchte in Bezug auf Strom hier ein Projekt umsetzen. Das beinhaltet eine PV-Anlage, das beinhaltet eine Wallbox, das beinhaltet ein Speicherkonzept. Und dann können wir das für ihn realisieren. Ne? Also das ist aber auch ganz wichtig, dass wir das auch so abbilden können, weil die meisten unserer Kunden sind im Endeffekt Investoren. Nicht WGs, hier ist einfach der Entscheidungsweg sehr, sehr lang. Ne? Die meisten von den Kunden, die wir haben bis jetzt, sind halt Investoren, wo der Entscheidungsweg kürzer ist. So. Und hier muss halt von den Zahlen alles passen. Da muss die Investition abgesichert sein, da muss alles ineinander greifen. Da muss sicher sein, dass die Zähler am Ende des Tages mit dem Netzbetreiber zusammenarbeiten. Da muss sicher sein, dass die Zähler mit der Abrechnungssoftware zusammenarbeiten. Da muss sicher sein, dass die auch ordentlich installiert werden. So, und deswegen bieten wir Speichersysteme, Wallboxen und auch bald sogar Wärmepumpen in einem Konzept mit an.
Aha. Also das Modell klingt gut und die Renditen sind ja auch da. Aber wir haben es ja jetzt über diese komplexen Entscheidungsprozesse bei manchen Kundengruppen schon mal angesprochen. Und der Elefant, der im Raum steht, ist ja, das Mieterstrommodell gibt es ja schon länger. 2016, 17. Ja, ne?
Genau.
Aber so richtig abgehoben ist es ja noch nicht. Wahrscheinlich auch aufgrund dieser Komplexität.
Mhm.
Was würdest du sagen, was fehlt denn da jetzt noch, damit man dem Ganzen so ein bisschen den finalen Schubs gibt, dass das auch mal richtig abhebt? Also gibt es da irgendeinen bestimmten Punkt, wo man sagt, wenn man an der Stellschraube jetzt dreht, damit könnte man viel heben?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unser Modell eigentlich sehr gut funktioniert. Wir sind ja jetzt noch nicht so lange am Markt, aber wir merken bei uns auf jeden Fall intern, das kommt super an und wir haben im Prinzip nur positive Gespräche. Das ist jetzt von der Kundenseite her. Von der Umsetzungsseite her würden wir uns auf jeden Fall wünschen, dass Netzbetreiber offener für dieses Modell sind und nicht so stark an ihren alten, eingesessenen Prozessen festhalten. Wir haben ganz viele Themen mit Netzbetreibern, wo wir ein Messkonzept vorschlagen, dieses Messkonzept eigentlich vollkommen ohne Probleme umsetzbar ist und der Netzbetreiber hier einfach erstmal was nicht versteht, obwohl dieses Messkonzept gesetzlich geregelt ist.
Ja.
So, und hier haben wir halt unnötig viel Klärungsarbeit und unnötig viel Zeit, die hier in manchen Projekten, in manchen Netzgebieten einfach verstreicht, wo alles geklärt ist, wo dann einfach 2 Monate lang nur über das Messkonzept gesprochen werden muss, bis der Netzbetreiber das Messkonzept so weit verstanden hat, dass er es dann nun endlich akzeptiert und in seinem System aufbauen kann.
Also die Deutschlandgeschwindigkeit, die man
genau
ein bisschen in vielerlei Hinsicht interpretieren kann, ja. Ja, okay.
Hast du noch irgendwelche Fragen?
Ich muss die Antworten erstmal verarbeiten. Ich habe tatsächlich viel gelernt.
Jetzt kannst du den Vermieter nochmal ansprechen zu der Thematik.
Absolut, absolut. Ich habe da auf jeden Fall viele Stichpunkte mitgenommen. Ich empfand das als sehr erhellend.
Eindeutig.
Ja, absolut. Vielen Dank für die wirklich, wirklich informative Stunde, die wir hier so haben zusammen.
Ja.
Klar, sehr gerne. Ich habe mich zu bedanken.
Dann mach's gut.
Mach's gut,
ja. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wie wir. Wir konnten einige neue Informationen daraus ziehen. War ja mal ganz nett, mal einen Experten zu kriegen. Das ist nochmal so ein bisschen jemand, der noch ein bisschen näher an der Thematik dran ist. Falls ihr Fragen habt, ein bisschen was zu Mieterstrom habe ich ja schon mal erzählt. Wenn ihr also da was wissen möchtet, dann könnt ihr uns gerne wie immer unter energetischeffizient@dha.net eine Nachricht zukommen lassen und dann beantworten wir die oder wir fragen dann einfach nochmal bei Noah nach.
Ja, wir gehen alle ein bisschen schlauer nach Hause heute, ne? Nicht vergessen, ein Abo sorgt auch für langfristigen Wissenstransfer.
Genau, ist eine sehr erhellende Sendung hier, auch ohne Sonne. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Zeit und macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.